Hallo, mein Name ist Peter Scherrer und Sie hören einen Podcast des Kulturkompass Mecklenburg-Vorpommern. Heute geht es um eine Ausstellung im Schweriner Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus. Gärten meines Lebens heißt die Werkschau und auf 2 Etagen in 11 Räumen sind fast 250 Bilder, Collagen und Kunstobjekte zu sehen. Geschaffen hat diese Kunstwerke Ruth Tesma. Und ich freue mich sehr, dass die Künstlerin heute bei uns im Kulturkompass zu Gast ist. Herzlich willkommen, Ruth Tesma.
Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Gehen wir gleich in die Materie und das fängt damit an, dass ich frage, Gärten meines Lebens, was hat es mit dem Titel auf sich?
Ja, der kann ja auch irrtümlich verstanden werden, dass vielleicht Botaniker vermuten, dass es nur Schmetterlingsbilder sind oder englische Gärten oder französische. Nein, Gärten meines Lebens ist eigentlich mit der wichtigste Titel, den ich je einer Ausstellung gegeben habe. Er soll ein bisschen das zeigen, was mir im Leben etwas bedeutet. Und das sind eben die Musik, die Literatur, die Poesie, Gedichte, aber auch Menschen, Begegnungen und die Materialien der Kunst, die Farben, die Formen. Wolfgang Kilbisch, ein sehr bekannter Schriftsteller, hat mal gesagt, Farben und Formen begannen vor meiner Zeit, vor meiner Geburt. Und das ist ja auch so. Wir leben ja im Grunde genommen mit dem Hintergrund, dass vor uns schon ganz viele andere Generationen waren und tragen deren Zeichen und Spuren in uns drin. Alle Farben, manch einer liebt mehr ägyptische Farben, der andere mehr Rot und Blau. Das hat ja Gründe. Das schwemmt in unserem Blut mit über die vielen Generationen.
Den Titel hast du uns beschrieben. Was bedeutet dir diese Ausstellung?
Mir sind eigentlich alle Ausstellungen immer lieb und teuer. Das ist ja ganz normal. Aber diese bedeutet mir besonders viel. Was ein bisschen irreführend ist, wenn man denkt, es wäre eine Retrospektive. Das würde bedeuten, dass ich ganz frühe Zeichnungen, wie ich angefangen habe, bis heute chronologisch darbiete. Das mache ich nicht. Ich habe sozusagen den Wunsch gehabt, mal alle meine liebsten Bilder, die mir was bedeuten, und sie wären auch so nach sogenannter Schönheit und wie sie sich gegenseitig vertragen, gehängt, indem sie in ein Gespräch kommen. Also auch Bilder, die ich zu Hause hatte und eigentlich noch nie gezeigt habe, werden zu sehen sein. Es werden ganz frühe Bilder zu sehen sein, aber auch ganz neue von 26. Und diese werden, das macht immer der Lutz Tesma, was mein Mann ist, der kann genial das zusammenhängen, werden in ein Gespräch kommen, was sie sonst gar nicht kommen. Und sie haben den großen Vorteil, sie können dann andere Leute, die vorbeigehen und diese Gärten besuchen, auch ansprechen.
Was schon klar geworden ist, deine künstlerischen Arbeiten, die sind so vielfältig, so bunt, variantenreich. Und irgendwo musste ich ja anfangen und da habe ich bei unserem Podcast, habe ich mich der Musik bedient. Und zwar habe ich unseren Hörerinnen und Hörern das Scherzo aus dem Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn-Bartholdy und uns natürlich auch zu Genuss gebracht. Und Musik spielt für dich eine Rolle. Mozart, Bach zählen zu deinen Lieblingskomponisten. Welche Bedeutung hat die Musik für deine Arbeit?
Also ich muss dazu sagen, ich höre wirklich immer, wenn ich künstlerisch arbeite in meinem Atelier, immer Musik und überwiegend Barock. Für mich sind Musik auch Farben. Cézanne hat mal gesagt, er findet, dass man sich mit Farben unterhalten kann, dass die wie Persönlichkeiten sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Sommernachtstraum, den habe ich ja auch gehört, deswegen bin ich dafür sehr dankbar, dann habe ich dazu eine rote Arbeit gemacht, wo so die volle Kraft der Sonne zu bemerken ist und auch dieses im Grunde, wie der Himmel sich aufwölbt und wie so ein großer Kosmos. Und wenn man aber zum Beispiel Arbeiten zu John Keats macht, da habe ich sehr viel auch von Bach-Cello-Suiten gehört oder Lautenmusik, da ist es mehr in Blau getönt. Die Musik hat für mich dann auch Farben, die ich dabei, während ich arbeite mit meinem, ist ja auch eine körperliche Tätigkeit, dass man die Fundstücke abreibt, da steigert sich das dann und verbindet sich mit der Musik zu einer Einheit. Das war was Wunderbares.
Bach-Cello-Suiten, das ist ein gutes Stichwort für die Überleitung. Da hören wir kurz mal rein. Ja, neben den Komponisten spielen in deinen Arbeiten aber auch Literaten eine ganz wichtige Rolle, zum Beispiel Dante und Novalis. Was macht die Arbeiten bzw. die Person der Literaten so wichtig und für dich interessant für deine Arbeit?
Ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen am Biografischen. Also ich habe früher mich immer lesend orientiert. Meine Eltern waren sehr viel arbeiten und ich war oft alleine und hatte außerdem eine starke Kurzsichtigkeit und habe frühzeitig mich Büchern gewidmet. Und Bücher sind meine Freunde und dazu zählte, dass ich auch relativ früh für ein junges Mädchen sehr früh Gedichte gelesen habe, die ja so eine konzentrierte Kunst, Jan Wagner hat gesagt, ist ja wie so ein kleiner Wassertropfen, in dem alles geronnen ist, das Thema. Und das gefällt mir gerade beim Gedicht. Also ich lese eigentlich wirklich jeden Tag Gedichte. Und da entstehen bei mir Formen und Bilder und Farben. Und diese Lyriker, oder ob es jetzt auch Dante ist, der ja im Grunde einen ganz großen Weltgesang gemacht hat, da sind ja die verschiedenen Themen von ganz dunkel, schwarz bis dunkelblau-grün und dann im Paradies in der größten Helligkeit und Farbigkeit zusammengefasst. Und dazu möchte ich ja nochmal sagen, der Mensch hat einen Bezug zum sogenannten Garten. Der erste Garten ist der Paradiesgarten, aus dem wir dann vertrieben wurden, also nach der Literatur. Und immer wieder sehnt man sich im Grunde indirekt, auch wenn man ihn nicht hat, nach so einer Oase der Stille und der Harmonie. Das ist, glaube ich, dem Menschen gemäß, auch wenn er manchmal sehr brutal und barbarisch daherkommt, ist trotzdem diese Sehnsucht nach so einem stillen Garten, ist, glaube ich, ein menschliches Phänomen.
In deinen Arbeiten spielen aber nicht nur tote Berühmtheiten eine Rolle. Als Professorin hast du das Seminar für künstlerisch-ästhetische Praxis, das ist auch bekannt als das Menzeldach, an der Berliner Humboldt-Universität geleitet. Wissen an die jüngere Generation hast du da weitergegeben. Das war für eine ganz lange Zeit, von 92, 93 bis 2015, 16. Wie denkst du heute über diese Zeit?
Also über diese Zeit, die ja nun noch dazu die Wendezeit war, muss man sagen, dass es für mich die wichtigste und schönste Zeit war, weil ich eine ganz wunderbare Arbeit hatte, die man, glaube ich, vielleicht ganz, ganz selten kann man sich so erfüllend produzieren. In diesem Menzeldach waren es Studenten, die eigentlich selber keine Kunst gemacht haben, sondern Studierende der Biologie, Philosophie und anderer Fächer, die oben in diesem sogenannten Menzeldach, was nach dem berühmten Maler Adolf von Menzel, der ja sehr viel gezeichnet hat, benannt wurde, auf Vorschlag des Kunsthistorikers Martin Warntke. Und dort fand ein klassisches Aktzeichen statt und alle alten grafischen Techniken und auch die Buchherstellung wurde den Studenten vermittelt, die eigentlich das selber gar nicht weiter betreiben würden, aber als eine Art ganzheitliche Einstimmung auf sich selbst. Man hat früher, 1912 an Universitäten, gab es Reiten, Fechten, Zeichnen und Musizieren. Daran hat man angeknüpft und ich hatte die große, große Freude, das in dieser Zeit machen zu dürfen und muss dazu sagen, dass es wichtig wäre, dass fast alle Universitäten müssten so eine Art von ganzheitlicher Bildung anbieten, neben den ganz normalen Fächern. Vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen, wenn das geht. Ich würde noch mal zu den toten und lebenden Dichtern, mit denen ich mich beschäftige, sagen, dass ich eine ganz besondere Form gewählt habe, die auch in der Ausstellung sich jetzt durchzieht, wie so ein roter Faden, nämlich die Briefform. Man kann nicht einfach zu Gottfried Wilhelm Leibniz eine Serie machen. Das wird eine Wandzeitung, auch zu Wilhelm oder Alexander von Humboldt. Aber wenn man ihnen einen Brief widmet oder Briefe schreibt, und ich habe mein ganzes Leben Briefe geschrieben, auch wenn es mal ganz kompliziert war, habe ich es immer versucht, über einen Brief zu lösen. Und durch diese Briefe entsteht ein sehr intimer, persönlicher Bezug. Und ich kann auch den Gegenüber, auch wenn sie nicht mehr leben, sagen, was mich bedrückt oder was mir wichtig ist. Und das wollte ich auch in junge Menschen reintragen, dass man im Grunde genommen nie vergisst, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und dass man Sachen nicht einstellt plötzlich. Also wir wissen, dass es in Dänemark keine Briefkästen mehr gibt, dass wir hier unsere Post in Schwerin auch irgendwann zumachen. Und das, glaube ich, ist eine Bewahrungskultur und eine Erinnerungskultur, die wir einfach halten müssten. Das muss man jungen Leuten auch vermitteln. Das habe ich auch gemacht.
Und das hat dich geprägt, dieser Wunsch, das weiterzugeben. Und dafür hast du ganz viel verschiedene Werkstoffe, Materialien. Ich würde das mal so sagen, nichts ist vor dir sicher als Werkstoff.
Das stimmt.
Kann man das so sagen?
Ja, mein Mann sagt das auch immer. Wenn er eine Säge hat, dann habe ich in den Sägegriff, der ja meistens aus Holz ist, auch immer schon irgendeine Form reingeritzt, weil ich die dann irgendwann mal abgerieben habe. Wir kommen vielleicht nachher noch zu meiner Art des Arbeitens. Und ich muss sagen, ich kriegte zu jedem Geburtstag immer nur Fundstücke geschenkt. Also aus Müllcontainern oder von der Straße. Also schöne alte Hölzer, die auch sehr schrundig und verletzt waren. Und mit denen habe ich gearbeitet, weil ich komme eigentlich von der Radierung, Kupferradierung und auch Lithografie, habe ich alles an der Kunsthochschule Weißensee gelernt. Aber ich wollte unabhängig von den sogenannten Maschinen sein. Und da habe ich mir gedacht, es muss etwas geben. Und die Japaner haben es uns vorgemacht und auch die Chinesen vor vielen, vielen hunderten Jahren, dass man sozusagen mit der Hand die Abreibung der Farbe macht. Und dabei bin ich geblieben, eigentlich 40 Jahre schon.
Stichwort ist Arbeitstechniken, Arbeitsweise. Du hast eben, als wir Fotos gemacht haben, einen Kochlöffel hingehalten. Was hat es mit dem Kochlöffel auf sich?
Ja, das ist was sehr Besonderes, weil viele, wenn sie die Arbeiten sehen, fragen mich, ist das gedruckt oder wird das vervielfältigt? Dann sage ich, nein, das ist ein Handabrieb und das mache ich mit, meine Druckpresse ist dieser Kochlöffel und den nehme ich auch immer überall mit hin und der darf auch um Gottes Willen nicht verloren gehen. Man sieht ihm auch an, dass er schon an einigen Stellen sehr abgerieben ist. Er ist ja fast 70 Jahre alt. Er ist der Kochlöffel meiner Großmutter Liesje Nehrens. Die hat mir den mal geschenkt und dieser Kochlöffel ist schon so, dass er und auch so eingestellt, da habe ich den langen Griff abgeschnitten, sodass er ganz fein in der Hand liegt. Denn die Japaner hatten früher Bambusscheiben oder Holzscheiben, die ganz gut in der Hand lagen und haben damit die alten japanischen Holzschnitte abgerieben. Also es ist eine Uralttechnik, die habe nicht ich erfunden.
Und was machst du konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Wie du
also wir haben jetzt, sagen wir mal, ein Stück Holz. Das habe ich entweder bearbeitet mit Holzschnittmessern, also ganz normal, oder es ist schon verletzt durch die lange Zeit, wo es irgendwo rumlag. Und da trage ich die Ölfarbe auf. Ich arbeite also nur mit Ölfarben. Und dann kommt darauf dieses feine Japanpapier, meistens Seidenkokon. Das sieht man dann auch, wenn man durch die Ausstellung geht. Fast alle Bilder sind in dieser Art gearbeitet oder feines Bütten. Dann drehe ich es um und reibe mit dem Kochlöffel diese Farbe auf das Papier. Und wenn man schaut, manchmal sind bis zu 100 verschiedene Fundstücke auf dem Blatt und alle sind, auch wenn es ein kleiner Stern ist oder ein Blatt oder ein Stück von einer Hand oder eine Landschaft oder ein Haus, sind einzeln abgerieben und lagern sich übereinander. Und die Ölfarbe nehme ich deshalb, weil man kann, wenn man sie wieder abreibt und die nächste drauf tut, entsteht so etwas wie von feinen Seidentüchern, die übereinander liegen, gibt die untere Farbe ihre Farbe mit ab und da entsteht so eine Durchsichtigkeit. Das heißt, wie als wenn man unter Wasser ist und die obere Stelle noch sieht und das Licht durchschaut. Und das finde ich das Spannendste überhaupt. Und man muss, wenn ich das noch sagen darf, Anfang, Ende ungewiss. Man weiß eigentlich nie, wann es richtig zu Ende ist. Und man könnte immer wieder weitermachen.
Und wenn es dann für dich gelungen ist, dann muss dieses Kunstwerk auch in ein feines Kleid gehüllt werden.
Genau.
Und da kommt ja dein Mann ins Spiel, Lutz Tesma.
Also man muss sagen, er ist auch Künstler und macht ja selber auch arbeitet grafisch und macht wunderbare Bilder. Aber er hat auch sein Vater war Zimmermann und davon hat er das geerbt, dieses feinen Umgang mit Materialien. Und er macht alle Passepartouts von den Bildern. Das ist ja schon ein besonders schönes Kleid, wie eine weiße Bluse. Und dann auch die Rahmung. Und er ist auch noch ein seelisch-inhaltlicher Begleiter. Also wir haben das große Glück, es gibt viele Künstlerpaare, wo man immer sagt, die erschlagen sich gegenseitig, weil man sich nicht lässt, weil der eine das was anders arbeitet als der andere. Aber wir akzeptieren, dass jeder für sich arbeitet, aber bei bestimmten Dingen haben wir eine ähnliche Blickweise und der ist sozusagen wie mein letzter Begutachter. Wenn ich fertig bin und einigermaßen zufrieden bin, dann renne ich immer nach oben in unsere Wohnung und sage, kannst du mal runtergehen und gucken? Und wenn er dann gar nichts sagt, dann ist es immer nicht gut und dann bin ich ziemlich wütend oder traurig. Und wenn er aber mal sagt, das ist aber mal wieder ein richtig schönes Bild, dann ist der Tag gelaufen.
Dann ist er
wunderbar.
Dann besser könnte er nicht
enden. Nein,
ja, wunderbar.
Das ist das Schönste überhaupt.
Schön. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Du arbeitest künstlerisch seit?
Also wenn man es mal jetzt genau sieht mit Zeichnen, vielleicht so mit 12. Wie alt bin ich jetzt? Kannst du mal zusammenzählen? Also ziemlich lange.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, ich wollte früher eigentlich eher Schriftsteller, Schreiber werden. Ich habe auch einen ganz starken Bezug zum Schreiben, wenn ich das noch sagen darf, dass ich also fast alles mit der Hand abschreibe. Und auch jedes Stück, was ich finde, beschreibe ich. Wenn ich was finde, dann schreibe ich drauf, wann ich es gefunden habe, weil die Handschrift, und das muss man auch noch mal erwähnen, ist auch so eine aussterbende Technik, die heute kaum noch eine Rolle spielt. Und die werden Sie sehen in der Ausstellung, habe ich große Schreibbahnen hängen. Und zwar zum Beispiel Dinge, die über Bach gesagt wurden, habe ich abgeschrieben. Oder auch von Christa Wolf Stimmen zu Medea oder Lasker Schüler, wie ich zum Zeichnen kam. Und wenn man es mit der Hand abschreibt, merkt man es sich anders. Und man gibt auch eine Art von Heiligkeit des Textes. Er ist plötzlich, bekommt er eine andere Form. Es ist auch, die Japaner haben nicht umsonst diese kalligraphischen Formen. Auch das ist ein Bild.
Ich habe eben gefragt, seit wann du künstlerisch arbeitest, weil ich mir dachte, diese ganzen vielen Jahre, die du jetzt arbeitest, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei dir mal eine große Pause gegeben hat.
Nee, hat es nicht gegeben.
Und deswegen, meine Frage ist, wie erklärst du dir deine nicht nachlassende Schaffenslust?
Das ist eigentlich vielleicht ein schönes, aber auch ein sehr anstrengendes Phänomen. Mein Vater hat schon, als er damals noch lebte, immer gesagt, du hast doch jetzt genug Bilder, warum malst du denn jetzt immer noch? Aber das ist die Obsession. Und wer sich damit mal beschäftigt, das kann auch eine ganz andere sein. Manche Leute gucken Fußball oder häkeln oder so. Die Obsession trägt das. Und es gibt von einer berühmten Malerin, die schon tot ist, auf dem Grabstein stehen, Charlotte Pauli, endlich aufhören wollen zu müssen. Punkt. Und ich muss sagen, man kann nicht anders. Ich bin so oft müde. Ich denke, warum mache ich das? Ich gehe ganz selten raus. Ich bin wirklich immer Innenminister und bin eigentlich überwiegend in Räumen. Hat was obsessiv-manisches, ja. Ist so.
Aber du bist ja in gewisser Weise auch treu geblieben bei dieser Ausstellung, weil du willst ja auch immer vermitteln. Du willst Leute anstiften, nachzudenken, Kunst zu genießen.
Ja,
und deswegen hast du ja auch gleich schon 8 Termine, glaube ich, festgemacht für Menschen, die von dir durch die Ausstellung geführt werden wollen.
Freue ich mich auch ganz doll.
Ja, alle die Hörerinnen und Hörer, die können sich schon mal gleich einen Termin vormerken bei dir. Bleibt mir nur noch zu danken und viel Erfolg für die Ausstellung zu wünschen und viel Erfolg bei all den geplanten Projekten, weiteren Planungen und Vorhaben. Und schönen Dank, dass du heute hier warst. Danke.
Danke auch.